Hat man schon jemals davon gehört, dass ein Lebender einbalsamiert wurde? Einen Lebenden einbalsamieren? Die Ägypter waren ja recht perfektioniert, ne, im Einbalsamieren ihrer Toten. Wir haben diesen Kult recht detailliert betrieben, um ja, sie für die Nachwelt zu erhalten. Das war nicht auf Gedanke, aber für das Leben nach dem Tod, wie sie meinten. Und die Mumien sind recht gut erhalten, ne, zum Teil. Ne? Also sie haben doch das recht gut gemacht, wie sie ihre Mumien oder ihre Toten einbalsamiert haben. Nun, das hatten sicherlich die Frauen nicht im Sinn, die zum Grab gegangen sind. Aber sie haben sich vorbereitet. Ne? Jesu Leib, der ihrer Meinung nach tot war, tot bleiben würde, auch ihn zu salben nach ihrer Tradition. Und können wir uns vorstellen, wie sie an diesem Morgen, an diesem Sonntagmorgen, früh aufgestanden sind und Öle zusammengetragen haben und Salben, haben alles bereitet, gut riechende Stoffe mit dazu gemischt und vielleicht noch einiges verrührt, was sie dann auf ihn streichen wollten. Und wie haben sie das gemacht? Sie haben das nicht gemacht, wie man vielleicht ein Öl für irgendwas, für einen Salat bereitet. Nein, sie haben das mit Trauer gemacht, sicherlich. Ne? Woran haben sie gedacht? Daran, was Jesus in seinem Leben getan hat, an die guten Zeiten, die sie vielleicht mit ihm hatten, vielleicht dann an Worte, die ihnen im Gedächtnis geblieben ist, die sich besonders eingeprägt haben, an Dinge, die sie gesehen haben, erlebt, gerade vielleicht erst ein paar Tage davor geschehen sind. Sie haben sicherlich an Jesus gedacht als Lebenden, der jetzt tot war, ihrer Meinung nach. Und sie haben es in Trauer getan, mit Kummer. Und so wie sie ihn salben wollten, aber hatte das nicht Maria vorher schon getan, ne, als Jesus noch ein paar Tage vorher gelebt hat? Wir haben das in unserer Bibelstunde vor einigen Wochen betrachtet, dass Maria, die Schwester von Martha, ein Gefäß genommen hat, was sehr wertvoll war. Wir hören, dass es 300 Tageslöhne, also fast ein Jahreslohn, wert war. Sie hat es zerbrochen, hat es über Jesu Kopf und Füße gegossen, einfach aus Liebe, aus Hingabe zu Jesus. Und Jesus hat die Verbindung gemacht zu seinem Tod. Sie hat das getan für mein Begräbnis. Also die Salbung, die ist schon vorher geschehen, weil diese Frauen, die sich jetzt vorbereitet haben, um zu Jesu Grab zu gehen, nicht mehr dazu gekommen sind, auch wenn sie das nicht wussten. Aber sie kamen zum Grab mit diesen Flaschen oder Gefäßen von Salben und Ölen, um ihn zu salben, und Schreck, Verwirrung. Da war niemand. Ich meine, auf dem Weg dahin, sie haben überlegt, wie können wir denn diesen Stein wegbewegen. Wir Frauen, wir können das nicht, der ist viel zu schwer. Das war ein riesengroßer, runder Stein, der in einer Schiene so reingerollt, nach unten gerollt ist, dass er das Grab verschließt. Und sie haben schon gefragt, wen können wir denn finden? Wer kann uns helfen, diesen Stein wegzubewegen? Und jetzt kamen sie hin und alles war anders. Der Stein war schon weg. Erleichterung, sie können reingehen und gleich anfangen mit der Salbung. Da ist niemand. Können wir uns vorstellen, wie die Frauen durch den Wind waren, wie alles anders kam, wie sie nicht wussten, was jetzt weiter. Und immer noch nicht war ihnen bewusst, was hier eigentlich geschehen ist. Denn die eine Frau, die da einen Mann in leuchtenden Kleidern gesehen hat und meinte, es wäre der Gärtner, wollte ihn fragen, ja, weißt du, wo sie ihn hingelegt haben, und wir wollen hingehen und ihn zurückholen. Wir wollen ihn wieder reinlegen, da in die Gruft, ne, als Toten, und wollen dann unsere Salbung beginnen. Ne, wo haben sie ihn weggetragen, wohin, und wo haben sie ihn hingelegt? Wir wollen ihn holen. Die Frauen haben den Lebenden bei den Toten gesucht, in der Gruft, im Grab. Er war da nicht. Die Frauen haben gezweifelt. Sie wussten nicht, wo der tote Jesus ist. Aber dann hatten sie die Begegnung mit Jesus. Sie haben erkannt, dass er es ist. Sie haben mit ihm geredet. Und irgendwie verstehen sie es plötzlich. Sie können nur eins machen. Sie können zu den Jüngern rennen. Das war auch ihr Auftrag. Sie wollen es teilen. Jetzt, wo sie wahrscheinlich doch es zum Teil oder ganz verstanden haben, sie wollen es mit Petrus und mit den anderen Jüngern teilen. Ihre Freude. Sie brauchen diese Salben nicht mehr. Auch wenn das so viel Wert hatte und so teuer war. Egal, wir brauchen die Salben nicht mehr. Viel wichtiger, Jesus lebt. Aber können Sie diese Jünger überzeugen? Ich meine, ihre Freude war doch so stark. Sie mussten doch die Jünger auch überzeugen können, dass es Jesus war und dass er wirklich lebt. Leider nicht. Sie hielten das für Geschwätz. Ich weiß nicht, ob Sie das den Frauen gegenüber erwähnt haben. Schwätzer. Was ihr erzählt, ist Unsinn. Das ist nicht wirklich ein Schlag ins Gesicht. Sie konnten es nicht glauben. Sie konnten und wollten es nicht annehmen. Und Petrus, naja, wir haben schon immer wieder gesehen, dass er der Erste ist, der handelt, der reagiert. Vielleicht war doch ein kleines bisschen Verwirrung drin oder vielleicht doch Hoffnung, dass da doch was dran ist. Zumindest läuft er zum Grab. Und er ist auch schneller als der andere, Johannes, hinter ihm. Ich weiß nicht, ob er noch beweglicher war, aber er kam an, schaute hinein und wir lesen aber nicht, dass er hineinschaute und glaubte oder sich freute oder irgendetwas sagte, ja, Jesus ist wirklich auferstanden. Wir lesen, er wunderte sich. Verwirrung. Und auch Johannes dann kam danach und schaute hinein und auch er. Nur Verwunderung. Sie kehrten um. Zu dieser Zeit war eine Parallelhandlung von zwei Jüngern. Wir wissen nicht mal ihren Namen. Sie werden einfach Emmaus-Jünger genannt, weil sie von dort kamen und ein kleiner Ort in der Nähe von Jerusalem. Und Jesus gesellte sich zu ihnen und sie liefen zusammen. Und sie konnten ihn nicht erkennen. Das heißt, dass ihre Augen so gehalten wurden, dass sie Jesus nicht erkannten. Aber sie haben all das gehört. Sie haben diese Begebenheiten, dass die Frauen am Grab waren und diese ihrer Meinung nach Gerüchte gehört haben, dass Jesus auferstanden ist. Aber sie, wir hatten gehofft, er sei es, also Jesus sei es, der Israel erlösen würde. Und über das alles, heute schon der dritte Tag, also wir sehen schon, das ist schon, also nach drei Tagen, dass das geschehen ist, dass sie darüber nachgedacht haben. Aber auch haben uns einige Frauen aus unserer Mitte, die früh, also an diesem Tag bei dem Grab gewesen sind, erschreckt und haben seinen Leib nicht gefunden. Sie kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber sahen ihn nicht. Also auch hier Enttäuschung. Wir hatten gehofft, er wäre es gewesen. Aber all diese Hoffnungen, die wir hatten auf ihn, dahin. Sie wollten es nicht wahrhaben. Nun wissen wir, dass Jesus dann unter die Jünger getreten ist und sich gezeigt hat und endlich, jetzt wo sie ihn sehen, wo sie sehen, wie er etwas ist, dass es nicht nur ein Geist ist, sondern dass er wirklich vor ihnen steht. Und können sie das annehmen? Einer hat gefehlt, heißt manchmal der zweifelnde Thomas. Und er ist bei den Jüngern. Und alle, zehn sind es noch, oder vielleicht noch andere Jünger dazu. Wir haben Jesus gesehen, er war in unserer Mitte, er hat vor uns gegessen. Es ist alles so geschehen, wie er es gesagt hat. Und Thomas, Halleluja, das kann ich niemals glauben. Warum so zweifelnd? Ich meine, die waren so lange zusammen, die haben die ganze Zeit ihre Probleme gehabt und gezweifelt und haben Rückschläge erlitten. Sie haben das gemeinsam durchgemacht und haben Jesus immer wieder erlebt, wie er sie aufgebaut hat und niemals enttäuscht hat. Und jetzt sagt Thomas, das kann ich niemals glauben. Es sei denn, ich sehe ihn auch mit meinen Augen. Das kommt mir so bekannt vor heute. Ich kann das nur glauben, was ich wirklich sehe und was ich anfassen kann. Aber auch ihm gegenüber zeigt sich Jesus. Komm her, Thomas. Hier, leg deinen Finger hier rein. Und glaube und zweifle nicht. Was machte es so unglaublich und so schwer, das anzunehmen? Das waren ihre Erwartungen. Die Jünger hatten falsche Erwartungen an das, was Jesus und Gott mit ihnen tun würde. Ihre Erwartungen waren in einem Reich, wo Jesu Tod keinen Platz fand. Ein Reich, was hier gebaut werden würde, wo sie eine besondere Rolle spielen sollten. Eine Rolle, wo sie ja nicht demütig wie bei der Fußwaschung das sein sollten, sondern wer spielt eine große, eine wichtige Rolle in dem Reich? Auf welchen Thronen werden wir sitzen? Wie werden wir in Jesu Nähe von seinem Abglanz, von seiner Herrlichkeit profitieren? Wie wird sie auf uns überstrahlen? Das waren ihre Erwartungen. Da hat ein Tod Jesu keinen Platz. Das passt nicht rein. Und obwohl Jesus sie lange darauf vorbereitet hatte und sie es oft genug gehört haben, konnte das einfach in ihrer Erwartung keinen Platz finden. Der Plan stand von Anfang an fest. Die Propheten haben das verkündigt. In Psalmen lesen wir darüber. Jesu Tod und Auferstehung findet im Alten Testament immer wieder einen Schatten. Und auf diesen Höhepunkt wird auch hingeführt. Die Jünger haben das mehrmals gehört. Jesus hat es mit klarer Sprache ihnen gegenüber erwähnt. Und selbst später, als alles dann geschehen ist und Jesus schon im Himmel war, hat Petrus dann in seiner ersten oder in seiner zweiten Predigt im Apostelgeschichte Kapitel 3 zu den Menschen, zu den Juden gesprochen, die das auch hätten verstehen können, dass Jesu Tod und Auferstehung ein fester Plan bei Gott war. Und nach der Heilung des kranken Gelähmten spricht Petrus zu den Männern: Ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, das war ihr Gott, mit dem sie sich identifiziert haben, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr verantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als der ihn loslassen wollte. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke. Und er zeigt in dieser Predigt, dass Gott das schon seinen Vätern vor langer Zeit geoffenbart hat und sie darauf vorbereiten wollte. Also das, was Petrus am Anfang selber nicht verstanden hat, das gibt er jetzt den Juden und später auch anderen Menschen weiter, dass das von langer Hand geplant war. Ist Jesus für uns auferstanden? Haben wir Zweifel an einer Auferstehung, an der Macht Gottes, Tote aufzuerwecken? Manchmal scheint mir, dass seine Feinde mehr an Jesu Auferstehung glaubten. Seine Feinde, die haben versucht, das zu vertuschen. Sie haben versucht, Menschen abzulenken davon. Sie haben sich alles Mögliche ausgedacht, damit sie nur nicht an diese Auferstehung glauben, weil sie ja geschehen ist. Ansonsten hätten sie nicht so einen hohen Aufwand betreiben müssen, um das zu vertuschen. Ja, ich habe noch nie eine Auferstehung erlebt. Und wie wir vielleicht nur an das glauben können oder wollen, was wir sehen, so fällt uns vielleicht schwer, weil wir sowas noch nie gehört haben. Das ist heute noch nie geschehen. Und ja, das liegt so weit zurück, ungefähr 2000 Jahre. Vielleicht waren die Menschen damals doch etwas leichtgläubig. Und heute sind wir ja so sehr geprägt von dem, was wir wirklich visuell, akustisch wahrnehmen, in unseren Sinnen wahrnehmen können. Leider auch zu sehr geprägt von dem, was wir hören in Medien und um uns herum. Und das spricht einfach gegen eine Auferstehung. Wisst ihr, dass Abraham auch noch nie eine Auferstehung erlebt hatte? Und trotzdem hat er daran geglaubt. Denn er sagt, als er bereit war, seinen Sohn zu opfern, dass Gott, wenn er will, wenn er der Erbe sein soll und die Verheißungen wahr machen soll, ihn von den Toten auferwecken kann. Nur mit diesem Glauben war er bereit, seinen Sohn bis zu diesem Ort zu bringen, wo er ihn opfern sollte. Warum hat Abraham an die Auferstehung geglaubt? Weil Gott es einmal gesagt hat und er diese Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Durch sein Erlebnis, durch die Führung Gottes im Leben des Abraham, hat er gewusst, er kann ihn auferwecken und er kann ihn zum Leben zurückholen. Nun, wir haben über Tod und Auferstehung so oft gehört. Wir hören es praktisch jeden Sonntag. Wir feiern das Mahl des Herrn zusammen und es werden Worte gesagt über Jesu Tod und Auferstehung. Ich denke, wir haben das im Kopf. Vielleicht einige von uns als schon von Kind auf haben wir das gehört. Aber wenn es im Kopf ist, ist es auch im Herzen. Was bedeutet es, dass Jesus auferstanden ist und in uns lebt? Paulus schreibt in seinem Brief an die Galater, die galatischen Gemeinden, das waren ja die Gemeinden, die als erstes von dieser Botschaft gehört haben, auf der ersten Missionsreise, und dann aber unter jüdischen Einfluss gerieten. Und Paulus schreibt dann im Kapitel 2, in Vers 19 und 20, denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Jesus lebt in mir. Also Jesus ist auferstanden und lebt jetzt in mir durch meinen Glauben. Die Gemeinden hier sind in die Gesetzlichkeit abgedriftet. Und das Problem war, dass ihr Fokus nicht mehr auf Jesus war, sondern mehr jetzt auf Einhalten von bestimmten Ritualen. Die Beschneidung war eine große davon. Naja, und man muss Dinge einhalten, um gerecht vor Gott dazustehen. Und das lenkt meinen Blick ab von demjenigen, der mein Retter ist und durch den ich Gottes Kind bin. Und das ist für Paulus ein sehr großes Problem. Wenn wir von dem auferstandenen Jesus abgelenkt werden und bestimmte Rituale einhalten sollen, diese Regeln und Satzungen, dann werden wir von Jesus weggeführt und von dem einmaligen Erlebnis oder Ereignis seines Todes und seiner Auferstehung. Und ich finde, dass das heute nicht viel anders ist. Heute gehen viele Menschen in die Kirche. Und sie hören Predigten über Jesu Sterben, über seine Auferstehung. Und wahrscheinlich sind da viele andere Rituale, die dann eine Rolle spielen, die, wenn man sie tut, gerecht vor Gott dasteht. Ja, und vielleicht wird auch dadurch Jesus als Erretter weggerückt, abgelenkt von ihm. Das ist nicht mehr der Fokus, dass er es ist, durch dessen Tod und Auferstehung wir gerettet sind. Um ein Bild zu benutzen, ist es vielleicht ähnlich wie mit einem Studium. Warum studiert man? Du bist gerade in den letzten Zügen. Einige von uns haben studiert. Ne? Studieren wir um des Studierens willen, um Student zu sein, um ein Semesterticket zu haben und kostenlos Bahn und Bus zu fahren oder um kostenlos Internet zu haben. Ich denke, bei manchen ist das so, um einfach das Studentenleben genießen zu können. Nee, ich bin Student. Oder studieren wir, um einen guten Job zu haben. Wir studieren um des Lebens nach dem Studium, um mich darauf vorzubereiten. Und ich kann mich gut erinnern, besonders in den ersten Semestern, wo alles neu ist. Es gab einige Mitstudenten in meinem Seminar, wo ich gesehen habe, die sind erstens, also die auch Sprache studiert haben, nicht sehr begabt in Sprachen und auch etwas unmotiviert. Vielleicht dachten sie, in der Sprache, da kann ich am einfachsten einen Abschluss bekommen und am leichtesten die Prüfungen machen und dann habe ich meinen Abschluss und kann irgendwas machen. Vielleicht leichter als irgendeine Maschinenbau oder andere Richtung. Aber dem war nicht so. Die wurden ganz schnell im ersten Semester ausgefiltert, nachdem sie die ersten Prüfungen verhauen haben und gemerkt haben, das ist einfach viel zu schwer. Die ganze Grammatik und dieses ganze sprachwissenschaftliche Zeug, das liegt mir nicht. Die gaben meist selbst auf, wechselten oder ließen ausschreiben. Ich muss sagen, im größten Teil war ich ein Streber und mir lag das recht gut und ich habe auch gleich nach dem Studium also eine Arbeit gefunden in diesem Bereich und ich habe mich vorbereitet auf das Leben danach, also nach dem Studium. Ist das im Glaubensleben auch so? Tue ich das auch so? Ein Leben im Glauben wird sich auf meinen Lebensstil auswirken. Das wird man sehen. Dinge bekommen eine andere Gewichtung. Dinge im Umgang mit anderen. Wir hatten heute früh schon die Stelle im Philipper 2 gelesen, wo wir eine Gesinnung Jesu anstreben sollten, der sich selbst aufgegeben hat, der selbst bereit war, einen Sklavendienst zu tun, der sich selbst so erniedrigt hat. Und wenn ich mich manchmal vergleiche, dann sehe ich, wie weit ich entfernt bin. Ich bin auf dem Weg, aber ich bin noch weit entfernt von so einer Gesinnung, die Jesus hatte, der bereit war, alles aufzugeben und sich in einer Art und Weise zu erniedrigen, die ich gerne erreichen möchte, aber leider noch weit entfernt bin. Jesus ist auferstanden und er lebt in mir, weil wir im Glauben an ihn jetzt leben. Als zweites, Jesus lebt, ist auferstanden und er lebt in uns durch seinen Geist. Als Jesus sich verabschiedet hat von seinen Jüngern, und ihnen gezeigt hat, es ist die Zeit jetzt und ich muss gehen. Ich werde gehen und ihr werdet mir nicht nachfolgen können. Dann hat er sie aber nicht alleine gelassen. Im gleichen Atemzug sagt er ihnen, ich schicke euch jemand, der mich in gewisser Weise vertritt, der meine Stelle einnehmen wird, der euch weiterhin führen wird. Und dieserjenige nimmt auch die Stelle eines Trostes, eines Beistandes. Wir lesen, dass dieser Heilige Geist auch die Anzahlung ist für unser Leben in Herrlichkeit dann am Ende der Zeit. Er ist auch für uns Beistand und Führung auf unserem Weg. Und zwar bekommen wir ihn, wenn wir symbolisch mit ihm sterben und auferstehen. So ist diese Zusage. Dieser Heilige Geist, er will mehr Kontrolle übernehmen, wenn wir ihn denn lassen. Und er will eine göttliche Frucht hervorbringen. Und auch im Galaterbrief lesen wir darüber, in Galater 5, Vers 18, regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Und er sagt dann weiter, wir haben diese Frucht des Geistes vor einiger Zeit in unserer Bibelstunde betrachtet. Ne? Kennt ihr noch die neun Tugenden dieser Frucht? Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Und dann sagt er weiter, gegen all dies das Gesetz nicht, die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Wenn ich das lese, dann frage ich mich, wie sehr lebt Jesus, der auferstandene Jesus in mir? Hast du den Heiligen Geist? Drängt er dich zu dieser Gesinnung, zu diesem Handeln? Und drittens, Jesus lebt als Auferstandener durch seine Gemeinde. Wir wissen, dass Jesu Herrschaftsbereich die Gemeinde ist. Sie gehört Jesus, deswegen heißt sie auch Gemeinde des Herrn oder Gemeinde Jesu oder Gemeinde Christi. Und die zu ihm gehören, sind die Herausgerufenen. Das ist die wörtliche Übersetzung. Die Herausgerufenen, die in sein Reich versetzt sind. Und unser Wirken in seiner Gemeinde ist ein Zeichen dafür, dass Jesus auferstanden ist. Weil Jesus die Gemeinde gehört. Und wenn diejenigen, die zu ihm gehören, in dieser Gemeinde wirken und Frucht bringen, dann ehren wir Jesus nicht nur dadurch, sondern wir zeigen, dass Jesus auferstanden ist. Dass wir in ihm leben. Wir zeigen das beim Feiern des Herrnmahl als Ausdruck seiner Auferstehung, aber auch jedes erbauende Wort, jede Ermahnung, die hilft, dass jemand diesem himmlischen Ziel wieder näher kommt oder das wieder klarer vor Augen hat, ist ein Zeichen seiner Auferstehung. Jesus trug unsere Last der Sünde und wir sollen auch die Last voneinander tragen. Galater Kapitel 6 heißt es, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wir werden natürlich nicht die Last voneinander tragen, wie Jesus das getan hat, der unsere Sünde getragen hat. Und wir sehen hier in dem Vers davor, wie das gemeint ist, wenn jemand von einem Fehltritt ereilt wird und droht abzudriften oder vielleicht die Gefahr besteht, dass jemand Jesus nicht mehr folgen will oder so klar vor Augen hat, dann sollen wir ihm oder ihr helfen mit sanftmütigem Geist. Wir sehen auch hier wieder, dass wir auf uns sehen sollen, dass wir nicht fallen, aber miteinander zurechthelfen. Und dazu brauchen wir Zeit miteinander. Die verbringen wir zusammen. Wir verbringen Zeit im Zuhören, im Ermutigen, im Fördern, auch im Ertragen und im Vergeben verbringen wir Zeit. Und all das hilft, dass die Gemeinde sich selbst aufbaut und wächst in der Liebe. Und wenn wir das tun, dann bekräftigen wir, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Die Jünger haben gesagt, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und einigen erschienen. Lebt er wirklich? Lebt er in dir? In mir? Lebt er in uns? Ist der Herr auferstanden? Lasst uns gemeinsam beten. Unser Vater, wir loben, wir preisen dich, dass du deinen Sohn auferweckt hast. Du hast ihn nicht im Grab gelassen, auch wenn die Frauen ihn salben wollten, aber man kann einen Lebenden einfach nicht salben. Denn der Plan war, dass er lebt. Und Vater, er soll auch in uns leben. Wir leben im Glauben an Jesus und unser Leben gewinnt dadurch andere Prioritäten, wie wir das gehört haben. Du kennst unsere Fehler und Schwächen, du weißt, wo es uns an Demut und an Geduld und anderen mangelt. Wir bitten, dass du uns die Kraft schenkst, dass wir weiter zusammen wachsen, dass unser Blick immer mehr auf Jesus gerichtet wird und dass wir diesen Jesus, an den wir glauben, dass er wirklich gestorben und auferstanden ist, auch in uns noch mehr zu leben, noch mehr lebt und in zur Entfaltung kommt. Schenke uns die Kraft dafür. Wir bitten um deinen Segen und um deine Führung. Wir danken auch für den Heiligen Geist, der in uns ist und uns in so vielen Situationen hilft und nicht immer die Oberhand hat. So wir bitten, dass wir ihn noch mehr wirken lassen, dass er das Gute tut und das Böse überwindet. Wir danken dir und preisen dich. Amen. Singen wir